1. Auf beiden Seiten der Kassette spricht Adolf Heller über das Thema 8 Fundamentalwahrheiten unseres Glaubens. Arosa 1971. Mit Ergänzungen von Arthur Muhl. Paulus Verlag, Karl Geier, Heilbronn, Goethestraße 38.
Ich möchte etwas sagen über das Fundament, das Gott gelegt hat. Ein anderes Fundament oder einen anderen Baugrund oder einen anderen Grund kann niemand legen, 1. Korinther 3, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist? Christus. Der Fleischgewordene oder der Geschriebene, das heißt das Wort, oder der Verklärte und Vollendete in seinen Gliedern. Welcher Christus? Der ganze Christus. Der ganze Christus. Das ist eine Wahrheit, die ist längst nicht durchgedrungen in die Gemeinde. Im Jahr 1921 war eine große Evangelistentagung, kamen 1200 Pfarrer und Prediger und Professoren und einfache Leute. Und da war das Thema beherrscht, oder das herrschte, das alles beherrschende Thema, haben wir den ganzen Christus, war in Berlin im Tempelhof, 1921, ich durfte auch teilnehmen, da ich damals noch ein junger Dachs war, das sind ja jetzt genau 50 Jahre her, haben wir den ganzen Christus, und nach ausgezeichneten Referaten hat noch Modersohn gelebt und all diese großen Männer und Evangelisten, war das Ergebnis ihrer Referate? Nein, wir haben ihn noch nicht. Der ganze Christus ist größer, gewaltiger, schöner, beglückender als das, was jetzt in den Herzen der meisten Gläubigen lebt. Wir haben nur einen kleinen, ja, wie soll ich sagen, Anbruch, einen Vorschmack. Und je mehr wir dem Ende entgegengehen, umso mehr enthüllt der Heilige Geist den ganzen Christus mit all seinen Funktionen, Ämtern, Würden, Aufgaben, vorbildlich jetzt innerhalb des Laufes der Äonen und bis hinein ins Ziel, bis zur Vollendung. Und deshalb will ich euch jetzt etwas über die Fundamente, über dieses Fundament sagen. Man hat den Eindruck, dass die Menschen keinen Boden mehr unter den Füßen haben. Auch die Gläubigen. Man kommt sich vor, als stehe man auf einem Morast, in dem man bei jedem Versuch, sich herauszuziehen, nur tiefer einsinkt. Politisch, pneumatisch, geistlich, göttlich, kommerziell, finanziell, medizinisch, wo wir hingehen. Wir stehen in einem Morast voller Widersprüche, in dem wir langsam und wenn keine Hand von oben eingreift, unrettbar einsinken. Und deshalb möchte ich heute früh ein Zeugnis geben über ein Schimpfwort, mit dem wir heute, das ist erst einige Jahre alt, beschimpft werden. Alle wahren Gläubigen, die das ganze Wort Gottes oder, was ja dasselbe ist, den ganzen Christus in sich tragen, bezeugen, weitergeben, verkündigen. Und man nennt uns die Fundamentalisten, das ist ein Schmähwort. Das sind Leute, die sind so dumm, dass sie gewisse Fundamente, die so allmählich entstanden sind im Lauf der Christenheit und der Kirchengeschichte, die wollen die in ihrer Sturheit nicht preisgeben. Von der Dinge, die doch ein vernünftiger Mensch gar nicht mehr glauben kann. Und die man auch gar nicht einem vernünftigen Menschen zutrauen und zumuten soll, dass er sie glaubt. Und ich möchte euch die 8 tragenden Fundamente nennen. Manches wird euch neu sein. Anders wird euch bekannt sein. Die 8 Fundamente. Wir bekennen uns als Fundamentalisten, indem wir uns zu Christus, dem Baugrund Gottes, dem Fundament aller Wesen und Welten bekennen. Kommen wir ohne diesen achtfachen Grund, dieses achtfache Fundament, nicht mehr aus. Ich will gleich, ohne eine Reihe von Bibelstellen noch zu nennen, die ihr ja alle kennt, aus 1. Korinther 3, 11 bis 13, oder 9 bis 11 zunächst, und dann aus dem Galaterbrief 3, Vers 16. Ich denke, dass Arthur Muhl den Ergänzungen oder einer der Brüder vielleicht darauf eingeht noch. Ich will gleich in medias res mitten in die Sache hineingehen und euch diese 8 Fundamente nennen, ohne die wir zugrunde gehen. Sowohl in unserem inneren Heilsbesitz, in unserer inneren Heilsfreude, in unserer inneren Heilsaufträgen, die wir von Gott haben. Wir gehen zugrunde, wenn wir nicht auf diesen 8 Fundamenten oder genauer auf diesem 8-fachen Fundament stehen. 8 ist ja die Zahl der Neuschöpfung und es ist kein Zufall, dass man immer wieder auf diese 8 Fundamente zurückgekommen ist im Lauf der Kirchengeschichte. Sehr schwankend, oft bekämpft, oft geschmäht. Aber immer wieder brachen diese 8 Grundwahrheiten durch. Und ihr werdet euch sehr freuen, wenn wir das 8. miteinander besprechen. Erstens, die Inspiration oder die Irrtumslosigkeit oder das von Gott ausgehaucht sein und das Gott aushauchende Wort Gottes. Die Inspiration der Schrift. Wenn wir nicht auf diesem Fundament stehen, es steht geschrieben, sind wir verlorene Leute. Der Herr Jesus hat bei seiner großen Anfechtung in der Wüste durch Satan, hat er den Feind geschlagen mit dem Wort, es steht geschrieben. Und der Teufel, klug, wie jeder andere geschaffene Geist, viel klüger, höher, der hat sofort diese Waffe aufgegriffen und hat gesagt, wiederum steht geschrieben. Beziehungsweise hat der Herr Jesus mit dieser Waffe den Feind besiegt, der dann selbst wieder sagte, tue das und das, denn es steht geschrieben. Das zu verfolgen, das ist, ich hätte beinahe das abgegriffene Wort interessant gebraucht, nein, das ist gewaltig und wunderbar. Das ist etwas, was wir immer wieder nacherleben. Jeder von uns erlebt in den ihm von Gott gegebenen Kräften und Grenzen, innerhalb der Schau, innerhalb des Auftrags, den Gott ihm gab, erlebt er die Versuchungsgeschichte immer wieder durch, in allen 3 Punkten. Gegen Augenlust, Fleischeslust, Hochmut des Lebens. Ja, die 3 Grundprinzipien des gegenwärtigen Kosmos, die sind nur da besichtbar. Die Inspiration oder Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift. Wir wissen, dass da verschiedene Richtungen aufgetreten sind. Heute ist die Auffassung bei vielen Gläubigen in fast allen Kirchen und Freikirchen, die Bibel enthält Gottes Wort, aber sie ist nicht Gottes Wort. Das klingt philosophisch ganz gut, aber das stimmt nicht. Die Bibel ist Gottes Wort. Und zwar ist sie geistgehaucht in jedem Buchstaben. Das können wir beweisen. Durch die Schrift, in jedem Buchstaben. Wir glauben deshalb nicht nur an die Verbalinspiration, dass jedes Wort Gottes eingehaucht ist von Gott und wieder das Wesen Gottes in die, die sich ihm beugen, die ihm glauben, die es ergreifen, in die Gott es wieder aushaucht. Das ein Theopneustos kann man ja übersetzen, Gott gehaucht und Gott haugend. Ja. Wir glauben nicht nur an die Verbalinspiration, dass jedes Wort Wahrheit ist. Jedes Wort wie ein Nagel, der nicht versetzt werden kann und herausgezogen werden kann, ohne dass Gefahren entstehen. Sondern wir glauben an die Literalinspiration, an jeden Buchstaben. Und dabei ist der kleinste hebräische Buchstabe einer der beglückendsten und herrlichsten. Wie heißt der?
Jad,
ja, ja.
Hebräisch Jad,
ja.
Griechisch Jota.
Ja. Ja, das heißt Hand. Der wird auch so geschrieben wie eine Hand. Und das ist ein einziger Buchstabe, der deutsche I könnte man sagen. Und wenn der angehängt ist an ein Wort, hinten dran, da heißt das mein. Ist ein Unterschied, ob ich sage, das hier ist ein schönes Hotel, oder ob ich sage, das ist mein schönes Hotel. Ist ein Unterschied. Ob man sagt, es gibt einen Gott, oder das ist mein Gott, oder Jesus ist ein großer Heiland, wenn wir die Evangelien verfolgen, oder ob ich sage, Jesus ist mein Soter, mein Erretter, mein Herausreiser, Umhüller und Zielführer. So ein Unterschied. Dieser eine Buchstabe, mein, angehängt. El heißt Gott, und Eli heißt
mein Gott.
Mein Gott.
Und da entscheidet das I,
der eine Buchstabe, ob Gott ein Gott sei oder mein Gott. Dabei ist das I gleichzeitig noch die Zahl 10, genauso viele Finger wie an den Händen haben.
Ja.
Erstens Zahl 10, zweitens besitzanzeigendes Fürwort, nicht wahr? Ich meine mir mich, die ganze Linie ist im I verankert. Ohne den Geist Christi, ohne den Heiligen Geist, vollführt jeder einzelne Buchstabe genau das Gegenteil von dem, wozu Gott die Buchstaben gegeben hat. Nämlich der Buchstabe tötet der Buchstabe. Im Augenblick aber, da ich den Geist des Lebens in Christo Jesu habe, verwandelt sich der mich sonst tötende Buchstabe in meiner Glaubenshand in Geist und Leben.
Geist.
Lebendig machen.
Ja, danke schön.
Ja. Die Inspiration der Schrift ist das Fundament. Es steht geschrieben. Das war die Waffe, mit der der Herr Jesus den Teufel schon im Beginn seiner Wirksamkeit ein für allemal geschlagen hat. Und alles andere, was der Teufel vernichtete oder begann und zerstörte, das waren nur Rückzugsgefechte. Nach diesem einmaligen Sieg, es steht geschrieben. Auch Golgatha und Auferstehung und Himmelfahrt, das waren vom Feind aus gesehen nur Rückzuggefechte und Garantie für den totalen Sieg. Geschwister, wenn wir das so sehen, dann bekommen wir eine Hochachtung vor jedem Wort der Schrift. Da ist uns jeder Buchstabe, ist uns eine gewaltige Enthüllung. Jeder Buchstabe des Wortes Gottes, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Aber im Alten noch stärker, noch gewaltiger, noch packender, noch dramatischer, möchte man sagen. Das ist Nummer eins. Das lassen wir uns nicht nehmen. Wir sind dumm genug, allem zu glauben, was geschrieben steht. Und jedes Jota, kein Jota, kein Jod, das ist das, kein Jad, wird vergehen. Aber Himmel und Erde, die werden vergehen. Aber kein I-Punkt wird vergehen. Der wird erfüllt werden. Und all das, was Gott verheißen hat, wird dann in siebenfacher Entfaltung bis hinein in die Vollendung sich zutragen. Das ist das Erste, was wir glauben. Natürlich, ich werde schon oft angelächelt. Junge Studenten, die mal bei mir zum Glauben kamen, als Oberrealschüler oder als Oberschüler, als Primaner, nach dem zweiten, dritten Semester sagten sie, ja, Onkel Adolf, du glaubst ja noch an die Verbalinspiration, du uralter Onkel. Und so in diesem Sinn. Also das Wort uralter Onkel haben sie nicht gesagt, aber gedacht, aber gelächelt mit ihrem Mund. Meine Freunde, dieser Geist ist tiefer eingedrungen, als wir glauben, auch in die Gemeinde. Wir bleiben dabei, wenn sein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Will es nicht um tausend Welten, aber um sein Wort zu tun. Inspiration, Irrtumslosigkeit des ganzen Wortes Gottes. Zweitens, wir glauben, und das ist der zweite feste, unerschütterliche Grund, an die Parthenogenesis Jesu Christi. Das heißt auf Deutsch, an die Jungfernzeugung oder Jungferngeburt. Wir glauben, dass der Herr Jesus der Sohn Gottes ist, Gott von Gott, dass er sogar im Johannesevangelium Gott genannt wird. Im Anfang war der Logos, das heißt der Weltenordner, mal ganz etwas frei übersetzt, und der Logos war Gott zugeneigt, und er war bei Gott, und der Logos war Gott. War also der Herr Jesus bei Gott und zugleich Gott selbst. War er das?
Ja.
Könnt ihr das verstehen?
Ja.
Ja, ich weiß nicht verstehen. Aber ich kann es glauben und damit rechnen. Also du hast recht, Toni. Ja. Meine, bitte. War der erste Mensch ein Mensch? Ja. War sein Sohn Seth zum Beispiel auch ein Mensch? Bitte schön. Parthenogenesis heißt Jungfrauengeburt. Dabei hat die Wissenschaft vor der ich mich nicht siebenmal verbeuge, die ich als einen gefährlichen Götzen anerkenne. Eine gut gelöste Wissenschaft ist keine Wissenschaft. Das war früher im Mittelalter anders. Aber davon reden wir nicht. Jedenfalls, die Wissenschaft, die exakte Wissenschaft, hat bewiesen, dass es in der Natur Parthenogenesis gibt. Es gibt Entstehung von Leben ohne Zeugungen. Es gibt Entstehung von Leben, ich denke nur an die Kernzellteilung und andere Dinge, die ich nicht anführen will. Aber ob es das gibt in der Wissenschaft und in der Natur, ist für mich gar nicht ausschlaggebend, oder für uns, Verzeihung, nicht ausschlaggebend. Für uns ist ausschlaggebend, dass die Schrift es lehrt, das in dir Gezeugte hat der Intelligenzminister unter den Engelwesen. Wer ist das?
Gabriel.
Hat der Maria gesagt, das in dir Gezeugte, brauchst gar keine Angst zu haben. Das ist vom Heiligen Geist. Und das sollen wir preisgeben, weil ein 16-, 17-jähriger gebildeter junger Mann das nicht mehr glauben kann. Kraft seines hohen Wissens. Nie und nimmer. Wir wären Verräter an Gottes Wort. Ja, das müssen wir heute sagen, denn darum geht's. Ich habe in verschiedenen theologischen Zeitungen und Zeitschriften gelesen. Wir können einem modernen, gebildeten, jungen Menschen nicht mehr zumuten, an eine Jungfernzeugung zu glauben. Man wird ja ausgelacht. Das war Nummer zwei, die Parthenogenesis, die Jungfräulichkeit oder die Jungfernschaft, die Jungferngeburt Jesu Christi. Die können wir nicht preisgeben, denn darauf, dass er Gott war, beruht ja unser Heil. Unser Heil beruht nicht auf unserer Sündlosigkeit, denn es gibt keine geschöpfliche Sündlosigkeit, die gibt es nicht. Unser Heil beruht auf der Sündlosigkeit Jesu. Und deshalb ist die Stelle, die in unseren Bibeln übersetzt ist, wir sind gerettet durch den Glauben an ihn. Wir werden geheiligt durch den Glauben an ihn. Da steht im Urtext durch seinen Glauben. Und man kann beides übersetzen. Durch den Glauben an ihn oder durch seinen Glauben. Beides kann man übersetzen. Beides ist richtig. Rein sprachlich, grammatikalisch. Aber wir wissen, wir sind nicht gerettet durch unseren Glauben. Das ist ein Wackelkontakt. Wir sind gerettet durch seinen Glauben. Und nun tragen wir, wenn wir Leben aus dem empfangen, seinen Glauben in uns. Wir glauben mit dem Glauben Christi. Und der Glaube, als aber der Glaube kam, das war Christus. Und die Hoffnung ist Christus. Und die Liebe, die geoffenbarte, enthüllte Liebe des Vaters ist Christus. Christus ist unser Glaube. Christus ist unsere Hoffnung. Und Christus ist unsere Liebe. Und alles in ihm und nichts in uns. Und je mehr wir den Mut haben, uns, von unserem natürlichen Sein, von unseren Erbmassen und Erbanlagen und seelischen Verkrampfungen lösen zu lassen, umso stärker kann die überfüllte göttlichen Lichtes, die göttliche Wahrheit, diese acht Fundamente, die ich euch jetzt darbiete, unser Leben durchdringen, erfüllen und aus uns überströmen, auf die sichtbare und unsichtbare Welt, ohne dass wir das wissen. Das ist die Situation. Und die wird stärker, je mehr wir in die Endzeit hineinkommen. Ich will weitergehen. Das Dritte, das ist jetzt noch zentraler als die beiden ersten Punkte, das stellvertretende Sühnopfer Christi. Heute gilt es in vielen Kirchen und Freikirchen als lächerlich, nicht in allen, aber in vielen, sich allein zu verlassen auf das Sühnopfer Christi. Selbst da, wo dieses Sühnopfer Christi noch verbal, das heißt mit Worten, verkündigt wird, selbst da ist man rausgerutscht und hat das nur so als eine halbe fromme Decke benutzt und die Herz- und Kernstellung Christus, Kyrios, Christus der Herr und als Herr auch das stellvertretende Sühnopfer. Ich habe ein Erlebnis gehabt, ich habe das schon da und dort gesagt, erzählt, Nehmt ihr es nicht übel, wenn ihr es zum zweiten Mal hört. Manche vielleicht sogar zum dritten Mal. Ist nicht schlimm. Ich habe in einer Großstadt Westdeutschlands, nachdem ich 6 Jahre nicht hingekommen war, wieder gedient. Da kam nach der ersten Versammlung, die ich hielt, 3 Versammlungen, da kam eine junge Dame zu mir. Ich habe sie geschätzt, 17 Jahre. Hab's noch genau getroffen. Ich möchte, dass Sie mal sprechen. Aha, habe ich schon gedacht. Die kommt nicht als eine Sünderin, die Gnade begehrt. Die kommt frech und anmaßend, wie die moderne Jugend, wegen so einem alten Esel. Ich möchte Sie mal sprechen. Sag, schön. Ich habe gerade Zeit, noch eine halbe Stunde. Kommen Sie, wir gehen in den Nebenraum. Ja. Sie haben vorhin etwas gesagt vom Zigarettenrauchen. Ich habe nicht über das Zigarettenrauchen gesprochen, das nebenbei erwähnen. Und vom Tanzen und vom Freund haben. Wie kommen Sie dazu? Ich rauche gern Zigaretten. Warum denn nicht? Ich tanze gern. Wir haben heute Nachmittag in unserer Gemeinde einen Tanznachmittag. So. Ja, sind da auch Ältere. Auch noch die Älteren. Was man so über 30, 35 ist, das sind ja lauter Spielverderber. Das sind doch. Die haben da nichts verloren. Die Jugend will unter sich sein. Liberal, frei. Will sich entfalten können. In all ihren Wünschen und Neigungen und so weiter. Nein. Also. Und dass sie sagen, Freund, warum soll ich keinen Freund haben? Die anderen haben ja auch einen Freund. Die Männer haben ja ihre Frauen. Und warum soll ich keinen Freund haben? Also ich habe gemerkt, also, was sie unter Freundschaft versteht, die ganz moderne Auffassung. Natürlich habe ich einen Freund. Sagen Sie einmal, Sie sind hier Mitglied der Gemeinde und singen im Chor mit? Ja. Ja, sind Sie denn ein Gotteskind? Ja, sagt sie. Sag ich so. Worauf gründen Sie die Behauptung, dass Sie ein Gotteskind sind? Da sagt sie, Jesus ist für meine Sünden am Kreuz gestorben. Jesus hat die Strafe, die ich verdient habe, auf sich genommen und hat sie bezahlt. Und Kraft dieser Tatsache bin ich jetzt frei und kann mein Leben leben, wie es mir gefällt. Sag ich so, für Sie ist also Jesus der Prügelknabe. Wissen Sie, was das ist, ein Prügelknabe? Ich will es Ihnen mal erzählen. Und habe es ihr dann gesagt, dass im Mittelalter die Fürstensöhne oder die 13, 14, 15, 16-Jährige, wenn sie was angestimmt hatten, bekamen die Prügel. Ja. Aber die haben sich dann einen Jungen gekauft aus dem Dorf und haben dem Sohn so viel Geld versprochen. Und dann wurde der dann zum Prügelmeister geführt und bekam die Prügel. Und er war frei, weil der andere für ihn geprügelt wurde. Dazu machen sie Jesus zu einem Prügelnamen. Aber Jesus will ihr Herr sein. Ihr Herr, dem sie sich unterwerfen, den sie lieben, den sie fürchten, dem sie gehören, dessen unantastbares Eigentum sie sind, das ist unendlich mehr, davon wissen sie nichts. Da hat sie mich dumm angeguckt und ist verschwunden. Dieses Erlebnis war mir typisch, dass man verbal, das heißt als Wort, ein Bekenntnis festhalten kann, und zwar ein schönes Bekenntnis. Das war ein schönes Bekenntnis, Jesus starb für mich. Er trug mal die Strafe für meine Sünden. Und dadurch bin ich frei geworden. Ein schönes Bekenntnis. Aber das ist nur eine halbe Wahrheit. Das Bekenntnis der Urgemeinde hieß Christus Kyrios. Christus, der Herr. Und das geben wir nicht preis. Das stellvertretende Sühnopfer ist ein Teil für jenes Gesamtzeugnis der Herr. Er ist nicht nur das Sühnopfer. Das ist er natürlich. Er ist auch der hohe Priester. Er ist auch der Träger für Israel, der hohe Priester, der Träger für das All. Er ist auch der Heiliger, der uns heiligt. Er ist auch der Heiler oder der Heiland oder der Arzt, der uns körperlich hilft. Das stellvertretende Sühnopfer ist das dritte Stück. Man kann seine Sünden nicht abbüßen. Und wenn die Hölle endlos wäre, könnten wir dadurch Sünde nicht beseitigen. Es gibt keine Beseitigung der Sünde ohne das Blut. Und auch keine Reinigung ohne das Blut, steht im Hebräerbrief. Und deshalb halten wir als dem dritten Fundament die Wahrheit fest, als das wirkliche Heil, Christus, das stellvertretende Sühnopfer. Also nur mal den ersten Teil des dritten Verses vom Psalm 103. Das stellvertretende Sühnopfer. Viertens, Die leibliche Auferstehung, die wurde schon zur Zeit Jesu, die wurde schon vor seiner Auferstehung wurde die schon bezweifelt. Da haben seine Feinde gesagt, die im Herzen dachten, oh weh, der ist fähig und steht auf vor den Toten, der so viele Wunder getan hat. Und da haben sie vorgebeugt und haben gesagt, ja, seine Jünger, die werden den Leichnam stehlen und werden sagen, er ist auferstanden. Steht das in der Bibel?
Ja.
Ja, das steht in der Bibel. Lässt's mal nach. Und wir glauben an die Auferstehung des Leibes, des Fleisches. Aber die Auferstehung des Fleisches ist ja nur das Mittelstück von dem, was die Schrift nennt, Auferweckung. Das wird Leib. Auferstehung, das ist für Leib und Seele. Und Lebendigmachung, da gibt es wieder zwei Arten nach dem Urtext, entweder Lebendigmachung, Zoopoeo, oder ins Gottesleben hineinzeugen, durch den Zeugungsakt. Das ist Zoogoneo, also für die Geschwister, die Griechisch kennen, das ist staunenswert und groß. Und erst die drei zusammen bilden den biblischen Begriff der Auferstehung. Und wenn uns das einmal aufgegangen ist, Brüder und Schwestern, da geht ein Jauchzen durch unsere Seele. Da geht eine Kraft und eine Freude in uns hinein, die uns nie wieder verlässt. Ich sage es noch einmal, die Auferweckung, da wird man wach und wird lebendig und später stirbt man wieder. Die drei, die er lebendig gemacht hat, der Jüngling von Nein, das Söhnchen eines Jairus,
die er auferweckt hat.
Die sind auferweckt worden. Die sind nicht auferstanden. Die sind auch noch nicht lebendig gemacht mit dem Heiligen Geist erfüllt. Die sind wieder gestorben. Aber bei der Auferstehung, da geht man in ein anderes Dasein hinein, in eine andere Körperlichkeit. Zum Beispiel, wenn das tausendjährige Reich aufgerichtet ist, da werden viele auferstehen. Und die einen, die gehen dann in ein Lichtdasein hinein, die werden glänzen wie die Sterne immer und ewiglich. Das sind die, die viele zur Gerechtigkeit führen. Und die anderen, die werden wie die Tiere sein, die werden finster sein. Wir wollen mal die Stelle aufschlagen, denn das verstehen die meisten Menschen unter Auferstehung. Das Mittelstück. Aber das Erste und das Letzte gar nicht. Wir schlagen Daniel 12 auf. Da heißt es, viele, Vers 2, nicht alle, die die Sünde wider den Heiligen Geist getan haben, die werden nicht für das tausendjährige Reich lebendig gemacht. Die haben keine Vergebung weder für diesen Äon, den wir jetzt leben, noch für den kommenden. Das ist das tausendjährige Reich, das ist der kommende Äon. Das ist das Hochziel für Israel. Israel, ein tausendjähriges Reich, die gehören zusammen. All die Glanzen, all die Kraften, all die Entfaltung des tausendjährigen Reiches. Auch noch all die Mängel, was noch nicht erfüllt ist. Das gehört alles zu Israel. Aber der Gemeinde des Leibes des Christus, der gehört noch viel, viel mehr. Das ist kein Hochmut. Aber es ist so wie im Irdischen. Der Mann hat eben mehr Aufgaben und Funktionen und Vollrechte und so weiter als die Frau. Drinnen waltet die psychische Hausfrau. Aber der Mann muss hinaus ins feindliche Leben und wirken und streben und pflanzen, schaffen, erlisten und raffen, muss wetten und wahren, das Glück zu erjagen, das Ströme der Wolke unendlich habe. Das ist der Mann. Ja, ja. Er denkt, ihm ist der Schulmeister durchgebrochen. Gell? Wo steht denn das? Steht das in Goethes Faust? Da steht in Schillers Glocke, ja. Noch einmal. Viele von denen, nicht alle, das sage ich gleich, damit wir da eine klare Schau haben. Im tausendjährigen Reich sind die Sünde gegen den Heiligen Geist getan haben, doch nicht ansprechbar für das Heil. Die müssen während der Zeit im Gericht bleiben. Lehrt die Schrift sehr klar. Viele, die im Staub der Erde schlafen, werden erwachen. Diese zum ewigen Leben. Und jene, und jetzt kommt ein eigenartiges Wort, zu Schanden, in der Mehrzahl, zur Fülle von Schande, übersetzen manche, jene zur Schande, zum äonischen Abscheu. Und die Verständigen, die sich von Gott erleuchten ließen, die gläubig geworden sind, die werden leuchten wie der Glanz des Himmels, und wie die Himmelsfeste. Und die, die viele zur Gerechtigkeit wiesen, wie die Sterne, immer und ewiglich. Auferstehung, wir glauben an die Auferstehung. Es genügt, wenn wir den Menschen, die nicht gläubig sind, bezeugen, du wirst einmal auferstehen, entweder hinein ins ewige Leben, oder wirst auferstehen und hineingehen müssen in Tod und Fluch und Gericht und Strafe. Das müssen wir bezeugen. Wehe uns, wenn wir das nicht tun. Wenn ich aus dem Zug auszusteigen pflege, da sage ich immer denen, die da sind, wenn es sich irgend machen lässt, das lässt sich nicht immer machen, noch ein Wort. Ich sage etwa, das habe ich vielleicht 100 Mal gesagt in den letzten Wochen, ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt. Dankeschön, Dankeschön. Und wünsche Ihnen, dass Ihre letzte Fahrt, die Sie unternehmen, nicht eine Höllenfahrt wird, sondern eine Himmelfahrt. Wird die Gesichter lang. Und dann fühle ich mich gedrungen, das ein bisschen zu erklären. Und sage, dazu können Sie tun, wenn Sie sich entscheiden für den, der für Sie gestorben und auferstanden ist, dann gibt es eine Himmelfahrt. Und wenn Sie den ablehnen, Jesus Christus, Gottes Sohn, dann gibt es eine Höllenfahrt. Sie haben die Entscheidung gehabt. Gott segne Sie. Also, gute Fahrt. Nicht so, sondern so. Ja. Und das ist mir jedes Mal, ich habe noch nie ein Spottwort gehört. Natürlich wollte jedes Mal, wenn ich mein Sprüchlein anfing, ich sage nicht immer dieses Wort, ich habe viele andere. Ich schließe meistens mit dem Wort, suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Ja. Und sagen Leute, oh, was sie so fromm sind, was sie schon all geleistet haben. Sag ich, nützt sie alles nichts, nützt sie alles nichts. Natürlich, sobald ich den Namen Jesu nennen will, legt sich da eine Hand auf meine Gurgel und will mir die Luft abstellen. Aber das ist nur ein Augenblick. Das ist der Feind. Ja. Und der sagt dann, man muss nicht so mit Türen ins Haus reinfallen. Nicht wahr? Lass doch die Leute gehen und so weiter. Nein. Zur Zeit und zur Unzeit steht geschrieben. Verkündigen wir das Evangelium. Wehe mir, wenn ich es nicht täte. Du brauchst es vielleicht nicht, aber ich muss es. Und erfahre Wunder. Schon. Ich könnte jetzt auch wieder einen Sack voll Geschichten erzählen. Nein. Noch einmal. Wir sehen, es gibt eine Auferstehung. Es gibt also eine Auferweckung. Das ist das Vorbild. Leben Jesu. Eine Auferstehung. Ein anderer Daseinszustand. Und eine Lebendigmachung. Da ist der Heilige Geist, der Leib, Seele und Geist wieder vereinigt. Und das geht dann in die Vollendung hinein. Was sagen wir den Gläubigen? Den letzten Punkt. Den sagen wir nicht den Kindlein und sagen ihn auch nicht den Fernstehenden. Die verstehen das gar nicht. Brauchen die nicht zu wissen. Das war Nummer 4. Nummer 5. Jetzt geht's weiter. Das nächste Fundament. Dass wir auf keinen Fall preisgeben. Das ist die Himmelfahrt. Was ist darüber schon gespottet worden? Mein Friseur sagte mir mal vor 3 Jahren, Herr Heller, wir haben Himmelfahrt übermorgen. Glauben Sie denn, dass ein Mensch hinauffährt in den Himmel? Und meine Gemüsefrau, die sagte das auch. Ich sagte, Herr Heller, wie können Sie, Sie ein kluger, gebildeter Mann, sowas glauben? Glauben Sie das? Ja, das glaube ich nicht nur, davon bin ich fest überzeugt. Ja, was? Wie kann man das? Ja. Und dann sagt mir der Friseur noch, da hat ein Pfarrer gesessen, wo sie eben sitzen. Und er hat auch gesagt, eine Himmelfahrt, das wäre ja Larifari, das gäbe es ja gar nicht. Hat mir der Pfarrer gesagt. Sagst du, du weißt doch nichts. Du weißt gar nichts, was der gesagt hat. Sondern, was die Schrift sagt, das Wort Gottes. Und damit greifen wir immer wieder zurück bei unserer Beweisführung auf den ersten Punkt, auf die Irrtumslosigkeit. Denn das ist unser Fundament. Und das ist unsere Quelle. Und außerbiblische Quellen des Alten und Neuen Testamentes lehnen wir ab. Himmelfahrt ist unser Herr und Haupt durch alle Himmel hindurch, über alle Himmel hinübergegangen und hat zur Rechten des Vaters uns den Thronsitz bereitet, den wir mit ihm und er mit uns einmal einnehmen werden. Das ist Himmelfahrt mal in einem Wort, in einem Satz zusammengebracht. Das ist etwas Großartiges. Wir wissen, wir werden einmal durch den Himmel hindurchstoßen. Wir kennen das Losungswort. Jesus Christus, Gottes Sohn, hochgelobt in Ewigkeit. Das kennen wir. Und da kann keine Macht uns halten. wie wir da durchstoßen durch diese unseren finsteren Sphären, die jetzt noch über uns lagern und darauf warten, wenn die Gemeinde weg ist, wer weiß wie bald, dann wir unten alles einzunehmen und zu besetzen. Dann werden in diesem Raum keine Evangelisation mehr gehalten, keine Bibelstunde, keine Christusherrlichkeit mehr verkündigt. Dann wird getanzt. Ja, und so weiter und so weiter. Meine Freunde, die Himmelfahrt ist der Durchbruch hinein in den kommenden Äonen. Die Himmelfahrt Christi und die Himmelfahrt des Christus, das ist ja unsere Entrückung des Leibes Christi, ist der Anbruch der neuen Welt de facto. Also in der Tat, in der Wirklichkeit. Und deshalb geben wir das nicht preis und lassen uns nicht verspotten und für Dummköpfe hinstellen, dass wir sowas glauben. Ja, glauben Sie denn nicht, dass ein Körper, der schwerer ist als die Luft, die er verdrängt, dass dieser Körper nur nach unten absacken, aber nie nach oben aufsteigen kann? Und ich schon gefragt. Ja, ich war, das weiß ich natürlich. Ich war ja nebenbei noch 40 Jahre Lehrer. Da weiß ich schon so ein bisschen, ja. Aber, sagt er, das ist der normale Verlauf, der nicht abgeändert werden kann. Sag ich so, glauben Sie, dass ein Uhrmacher eine Uhr auch so handhaben kann, so manipulieren kann, dass sich der Zeiger nach rückwärts dreht? Kann das ein Uhrmacher? Also das kann ich sogar. Und das sollte Gott nicht können. Das sollte Gott nicht können. Ja, man muss den Leuten solche ganz einfachen Dinge sagen, um sie auf die Dummheit ihrer Behauptungen aufmerksam machen, dass das, was sie nicht können, nach ihren irdischen Gesetzen, dass das Gott nicht vermag. Wir glauben an die Himmelfahrt und freuen uns mit großer Freude. Du nicht?
Bruder Geier wurde mal auch ein Lehrbruder von so einem hohen Herrn gefragt oder angerempelt, ja, Herr Geier, gell? Wenn in der Bibelstunde das Wasser läuft aufwärts, nicht? Dann würden Sie das auch noch glauben, nicht? Da hat er den prompt geantwortet. Aber, mein lieber Herr, da lese ich nicht zuerst in der Bibel, sondern bei mir steigt in einem Stücklein Zucker ins Wasser gehalten, schon das bisschen Wasser aufwärts.
Ja, hat er oft gebraucht, dieses Beispiel. Doch, das glaube ich. Der Kaffee steigt aufwärts. Ja. Schon im Irdischen. Ja. Wenig Wissen führt von Gott weg. Aber viel und gründlich Wissen führt immer zu Gott hin. Und wenn ihr wüsstet, was all die Astronauten und die Bombenwerfer beim Abschluss des Zweiten Weltkrieges, wie viel von denen, einige sind in Klöster gegangen, andere haben sich zurückgezogen, weil sie sahen, was sie für ein Unheil angerichtet haben und sind, ich will es mal allgemein ausdrücken, fromm geworden. Eine ganze Reihe. Ich habe die Berichte von einer Reihe von diesen Leuten, auch die in Deutschland, die furchtbaren Zerstörungen anrichteten, die gar nicht nötig gewesen wären. Dass Dresden so zerstört wurde, das wäre gar nicht nötig gewesen. Der Krieg war sowieso verloren. Wir haben uns ja gefreut, dass die Amerikaner kommen und so weiter. Aber der große Tonfilm des Weltgeschehens wird noch einmal laufen. Da werden nicht nur die Dinge in ihrem äußeren Ablauf gezeigt werden, wie wir sie jetzt mit unseren dumpfen Sinnen erkennen. Da werden die Gedanken des Herzens von jedem Einzelnen offenbar. Das gibt etwas. Da werden wir Menschen und Engel richten, bis hinein in die Dämonenwelt. Überführen, ad absurdum führen und herrichten und wieder herrichten und zu Gott führen. Das kommt. Das sind die großen Wiederherstellungsäonen. Ich freue mich darauf, mit einer ganz tiefen Freude. Aber wo wird das verkündigt? Sechstens, die Wiederkunft, das Wiederkommen. So wie die Himmelfahrt sich in verschiedene Etappen gliedert, ist der Elisa auch in den Himmel aufgefahren. Und der Henoch?
Der Elias.
Elias. Und der Henoch und die Gemeinde und werden auch aus Israel eine Gruppe während der Drangsalzeit, der männliche Sohn, entrückt werden und eingebaut in deinen Körper Christi wird. Das ist auch der Fall.
Ja.
Ja, ja, ja. Wisst ihr, wenn man das einmal sieht, dann kann man an den Streit, der jetzt unter den Frommen ist, der die Schrift zerreißen und sagen, Gemeinde mit dem Frommen, Israel kommt ins Gericht und so weiter. Da kann man nicht mehr mitmachen. Die haben nämlich alle Recht in diesem Sinn. Aus Israel werden Teile hinaufgenommen. Schon nach der Entrückung, wenn die zurückbleiben, die nicht gläubig waren, aber die christlich waren, wenn die errettet werden aus der großen Drangsal und bekommen versprochen, jetzt seid ihr mal schön ruhig und fordert nicht gleich Rache und Gericht und bekommen ein weißes Gewand. Und wir finden die dann im nächsten Kapitel, in Offenbarung 7, wieder mit Palmen in den Händen und so weiter. Und die sind alle am Thron Gottes. Am Thron Gottes. Zu den Füßen. Noch nicht auf dem Thron. Auf dem Thron ist der Christus. Und mit Christus sein Weib, das dann wieder in ihn eingebaut wird. Gestern, wenn ihr gut Acht gegeben habt, hat Bruder Muhl einen wunderbaren Gedanken geäußert, der mich auch tief bewegt hat. Die Zubereitung Israels ist eine gerichtsmäßige. Israel kommt in die große Drangsal. Aber wir kommen nicht in die große Drangsal, weil wir jetzt schon durch Drangsal gehen. Und wann sterben und wie oft sterben?
Täglich.
Täglich. Israel nicht. Aber das wird auch selten verkündigt. Selbst bei denen, die Israel gut kennen, selbst bei denen, die Volljuden sind und fromm sind oder gar gläubig sind. Viele Juden sind fromm, sehr fromm, aber sie sind nicht gläubig. Auch wenn sie von Jesus gelegentlich mal reden, aber seinen Namen möglichst vermeiden. Meine Brüder, das sind Dinge, die sind von tiefer Bedeutung. Jetzt will ich meinen Satz zu Ende führen. So wie die Entrückung, wie die Hinaufnahme in verschiedenen Phasen sich vollzieht, vollzieht sich auch das Wiederkommen Jesu. Zuerst kommt er nur bis in die Wolken des Himmels, weiter nicht. Und dann werden wir die Erstlinge emporgehauptet. Und dann wird dann vor der Preisrichterbühne der Christus statuiert. Da wird alles ausgeglüht und ausgebrannt, was nicht in Ordnung ist. Also wenn ihr Angst habt, oh, wenn der Heiland heute Nacht käme, ich habe noch mit der Frau Müller-Grach und habe noch meine Schwiegermutter nicht um Verzeihung gebeten und so weiter. Tut das, bringt das in Ordnung. Und wenn ihr nicht dazu kommt und ihr vergesst es, glaubt ihr, dass ihr dann auch entrückt werdet?
Ja.
Ja. Wenn nicht, dann würde von uns keiner entrückt. Glaubt mir das. Wir Pharisäer. Sagen nicht ihr Pharisäer, ich sage wir Pharisäer. Denn Paulus sagte nicht, Jesus Christus ist gekommen, Sünder zu erretten, von denen ich der Größte war. Aber heute bin ich ein Heiliger. Oh, par excellence, erster Klasse. So sagt er nicht. Sondern er sagt, von denen Sünder zu erretten, von denen ich der Größte bin. Solange wir im Fleische sind, sind wir noch fähig zu sündigen. Wir haben noch die Möglichkeit zu sündigen. Wir stehen noch in der Gefahr zu sündigen, uns zu beflecken, solange wir im Geiste sind. Und wenn es nur ein einziger Gedanke ist von Neid, von Bosheit, von Missgunst, von Unversöhnlichkeit, nur ein Gedanke, und wir bringen den nicht sofort unter die reine Kraft des Blutes Christi, dann ist es schlimm mit uns, dann beginnt ein Fäulnisprozess. Geschwister, lasst nicht so weit kommen. Wenn der Gedanke aufsteigt, sofort unter den Gehorsam des Christus gestellt. Das gibt Siegesleben, das gibt Freude, das gibt Vollmacht. Ich beginne keinen Dienst, auch den nicht hier. Nachdem ich mich nicht vorher geprüft habe, Herr, ist irgendetwas, was ich irgendeinem Menschen nachtrage, bin ich irgendwie einer, der nicht lieben und segnen und vergeben kann. Herr, zeig es mir, ich beuge mich, und damit du mich segnen kannst und ich für die anderen kein aufhaltendes Moment bin. Anders könnte ich nicht vor euch stehen. Ich könnte es nicht. Ich kann nichts dulden. Aber das ist ein Prozess, der ist wunderbar. Das können wir nicht machen. Das kann man auch nicht durch Seelsorge machen. Aber das kann der Heilige Geist schenken. In einer wunderbaren Weise. Ich habe in den letzten Wochen das öfter erlebt an Menschen, an Gläubigen, wie der Heilige Geist sie dahin führte, dass sie in eine totale Ganzhingabe kamen. Und wie dann Kräfte gelöst wurden und Aufträge erteilt wurden. Und das ist etwas ganz Wunderbares. Darüber spreche ich gar nicht. denn die meisten können das ja doch nicht verstehen. Aber ich bitte euch, geht nicht von hier weg, ohne erstens euer Leben ganz dem Herrn gegeben zu haben. Zweitens, ohne ihn täglich zu bitten, Herr, wenn noch etwas ist, noch irgendetwas in den hintersten Winkeln meines Herzens hockt, wenn noch irgendetwas ist, denn in der Schrift heißt das Wort erfüllen, mit Heiligem Geist erfüllen, kata, also ganz erfüllen, restlos, dass keine Ecke und kein Raum mehr Platz hat für Finsternis macht, für Wesen, die das unordentlich ist oder das unrein ist und so weiter. Geschwister, reißt nicht ab, ohne euer Leben total dem Herrn gegeben zu haben und in eine Heiligung und Reinigung hineingegangen seid, die es dem Herrn ermöglicht, euch mehr zu schenken an Licht und Kraft und Freude und Vollmacht und Segnung und Herrlichkeit. Ich bitte euch um eure selbst willen. Ich weiß, ich habe es an mir erfahren und an vielen, vielen anderen. Und es ist wunderbar, dass man das erfahren darf. Ja, bei der Wiederkunft Christi, sage ich noch einmal, werden erst wir aufgenommen. Und was nicht in Ordnung ist, das wird vor der Preisrichterbühne Christi ausgebrannt. Durch Feuer. Aber wir selbst, der durch Feuer führt, der geht nicht verloren. Er ist und bleibt errettet. Aber so wie durchs Feuer. Aber er wird vieles, was er für Gold und Silber und Edelsteine hielt, das wird sich offenbaren als Heu, Holz und Stroh. Und vieles, was in den Augen der Welt wie Heu, Holz und Stroh vorkommt, wird sich einmal dort als Gold, Silber und Edelstein erweisen. Geschwister, wenn ihr diese Wahrheit mitnehmt, seid ihr ein großes Stück weitergekommen. Großes Stück. Das muss man erleben und erleiden und erlieben. Und dann wird es unser Eigentum. Und dann kommt dieser ganze Christus, das ist der Körper, wieder. Und dann erst kommt die endgültige Zurechtbringung Israels. Vorher nicht. Erst muss der Bräutigam beisammen sein, ehe er seine Braut nehmen kann. Das ist die biblische Linie. Das ist die biblische Linie. Ich freue mich sehr über Israel. Die Freude, Halleluja, die ist billig. Also wenn man den Namen Israel hört oder Juda, das war vor Begeisterung auf den Bauch fällt, das ist billig. Gebe ich keine 5 Pfennig dafür. Ich habe 3-mal vor der Gestapo gestanden. Man sollte ins KZ wegen Judenfreundschaft. Ich hatte Haussuchung von der Gestapo. Ich sage das hier nebenbei am Rande. Das zählt vor Gott mehr als Halleluja, praise the Lord. Will ich nur nebenbei sagen. Will ich nur nebenbei sagen. Ich will kein Wasser in irgendein Feuer schütten. Oh nein, wer mir Sünden. Ich will aber zu Ende kommen, damit meine Brüder noch was sagen können. Siebtens, das tausendjährige Reich, wo soll ich anfangen? Wo soll ich aufhören? Das tausendjährige Reich ist eine jüdische Angelegenheit. Das tausendjährige Reich ist für Israel. Das tausendjährige Reich ist das Reich, ist das große Teilziel, ist aber noch längst nicht das Letztziel und Höchstziel. Ist erst Übergang. Wir könnten jetzt gar nicht verkraften, aus diesem Kosmos noch hineinzugehen in die Vollendung. Der Sprung wäre zu gewaltig, die Luft liege uns weg. Deshalb hat uns Gott als Zwischenstation durch Israel und mit Israel das tausendjährige Reich gegeben. Das tausendjährige Reich, das Hochziel Israels, das Ziel aller sozialen Arbeit, das Ziel alles Humanismus oder Griechentums, hat es einmal der Bruder Hansen genannt, war ganz richtig, ganz in Ordnung. Mitmenschlichkeit hat man geprägt seit einigen Jahren, Mitmenschlichkeit. Das ist alles eine Verknappung, eine Verkürzung, eine Entronisierung Christi und seiner Ansprüche. Verwundert es klingt. Ja, ich freue mich über das tausendjährige Reich mit großer Freude. Und ich würde euch wünschen, lest mal das Buch von Heinz Schumacher, das tausendjährige Königreich Christi. Das ist also eines der besten Bücher wohl, was es gibt. Israel ist der Träger. Israel ist das Haupt des tausendjährigen Reiches. Israel hat eine hohe gewaltige Stellung. Aber es ist nicht das Letzte. Das Letzte ist viel größer. Denn Israel ist gesegnet bis an die Enden der Erde. Und wo die Erde aufhört, wo die ihre Enden hat, hat auch Israels Berufung, Aufgabe ihrer Enden. Das ist keine Zurücksetzung. Beileibe nicht. Und deshalb freuen wir uns am Geschehen. Denn je eher Israel oder je mehr Israel jetzt sich als das Heilsvolk Gottes uns darbietet in der Welt geschehen, umso näher ist ja unser Heil, die Entrückung. Ja. Und wir freuen uns mit großer Freude und dann wird der Israel wieder, das ganze Israel wird ja wieder eingebaut. Denn die Eva wurde ja rausgenommen aus dem Adam. Und so wird wieder die wahre, die zweite Eva, die zweite Chava, die wird wieder eingebaut. Israel wird wieder eingebaut in den ganzen Christus. Und Gott selbst geht ein in Gott. Ich und der Vater sind eins. Ja, das wird auch mal äußerlich sein. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Dann ist Gott alles. Dann ist Gott alles in allem. Und das All ist alles in Gott. Das ist dann das Ende. Und wenn dieses Ende gekommen ist, dann kommt ein neuer Anfang. Dann werden die Unendlichkeiten von Raum und Zeit bevölkert und mit Herrlichkeit gefüllt. Das geht weit über Israel und weit über das, was die Gemeinde jetzt tut. Weit hinaus. Weit hinaus. Letzter Punkt, achtens. Ich habe es schon angedeutet. Und das ist auch etwas, was wir nicht preisgeben. Gott wird sein alles in allem. Das ist eine Wahrheit, die wird sehr verketzert. Da stellt man andere Wahrheiten entgegen, von dem Wurm, der nicht stirbt. Ich habe darüber eine Schrift geschrieben, vor 30, 40 Jahren schon. Von der Flamme, die nicht erlischt. Ja, das bleibt alles bestehen. Der Wurm stirbt nicht und die Flamme erlischt nicht. Aber wo kein Holz ist, da erlischt das Feuer.
Sagt die Schrift.
Sagt Gottes Wort, ja. Und wenn wir, und der Mensch ist wie ein Baum, wie ein Wald, wie Holz. Und wenn wir aber vom Geist erfüllt sind, vom Geist durchglüht, in die Gleichgestalt des Sohnes Gottes hinein verwandelt sind, dann sind wir kein Holz mehr. Und er erlischt das Feuer. Und so wird einmal alles Feuer, das ja Zerstörung bedeutet und Schmerz und Pein und Vernichtung, alles Feuer wird mal erlöschen. Und verwandelt werden in das heilige Liebesfeuer, das nicht verzehrt, sondern verklärt und vollendet. Das kommt einmal. Wir lassen uns diese Schau, die immer da war, die ein Paulus ganz stark betonte, die schon im Alten Testament verankert ist, die lassen wir uns nicht abmarkten. Wir machen sie nicht zum Mittelpunkt. Wir sagen nicht, wir sind Allversöhnungsgemeinschaften. Sage ich nie. Bruder Strath wurde mal angerufen. Sehr schrecklich, was ich höre. Bruder Heller ist ja ein Allversöhner. Sagt, ach, oh, sagte Bruder Strath, ist ja gar nicht wahr. Mein Freund Adolf ist nicht der Allversöhner. Gott ist der Allversöhner. Bruder Heller ist nur ein ganz kleiner Mann wie ich auch, mehr nicht. Ja. Und dann war dann die betreffende Dame wieder einigermaßen beruhigt. Aber wir lassen uns die Wahrheit, Gott wird sein alles in allem. Oder anders ausgedrückt, den Totalsieg Gottes lassen wir uns nicht verdunkeln und nehmen. Wenn das nicht wäre, hätte ich fortwährend Angst, wenn nur drei nicht errettet würden, hätte ich Angst, ich wäre bei den drei. Ich hätte eine fortwährende Angst. Du nicht? Ich auch, wirklich. Aber wenn alle dran kommen, und wenn der größte Sünder Paulus gerettet ist, und wenn das verdorbenste Volk, das doppelt so schlecht ist wie Sodom und Gomorra, wer ist das?
Israel.
Israel! Wenn das als erstes Volk errettet und begnadet wird, da kommen alle anderen Völker, die schlechter sind, auch dran. Mensch, ein wunderbares Logizomai, eine logische, biblische, göttliche Schlussfolgerung. Jesus ist Sieger. Gott erreicht sein Ziel und benutzt das so dazu, die Feindschaft der Feinde und die Bosheit der Bösen, ja, und den Hass der Hasser, das benutzt Gott alles, alles. Deshalb können wir auch danken alle Zeit für alles. Jetzt sage ich noch ein Wort, dürft aber nicht erschrecken. Können wir auch für unsere eigenen Dummheiten, die wir begangen haben, für unsere eigenen Umwege, die wir gegangen sind, können wir dafür auch danken.
Ja.
Ich kann dafür danken. Dadurch bin ich so gedemütigt, so zerbrochen, so vernichtet worden. Danken alle Zeit für alles. Denn der Feind kann nicht tun, was er will. Und die Feindesmächte sind Organe. Oder ich rede jetzt anders, sind die linke Hand Gottes. Und die Linke kann bis jetzt noch nicht wissen, was die Rechte tun. Und die Rechte des Herrn, heißt Jesus Christus, ist hoch erhoben und behält den Sieg.